Liebe Geschwister, ich möchte heute mit einer neuen Predigtreihe anfangen, und zwar über unseren verrückten Glauben. Denn man muss das einfach mal so sagen, unser Glaube ist ja auch verrückt. Die Frage ist doch an uns immer wieder, sind wir bereit, eigentlich das Unmögliche zu glauben? Ich schalte mal einen Gang zurück bei dieser Frage. Wenn wir über verrückten Glauben sprechen, dann ist doch die erste Frage, was ist eigentlich verrückt? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Dinge, die unglaublich erscheinen, sind einfach verrückt. Aber das Verdrehte an dieser Wahrheit ist, wenn ihr euch genauer darüber Gedanken macht, eigentlich sind alle Dinge verrückt, bis sie irgendwann realisiert werden. Also um das mal mit ein paar Beispielen zu hinterlegen. Wenn 2021 irgendjemand gesagt hätte, hey Leute, Russland wird mir nichts, dir nichts, ein anderes Land überfallen, hier mitten in Europa und da mit Panzern die Grenzen verschieben, hätte doch jeder gesagt, das ist verrückt. Als es dann auf den Termin immer näher ging, da hörte man über die Geheimdienste dann schon, und die Amerikaner haben das ja auch breit gestreut, weil sie gesagt haben, das ist so verrückt, das darf eigentlich nicht passieren, dass da solche Planungen sind. Aber bis zum Ende hat doch jeder gedacht, das ist verrückt. Insbesondere, wo noch die Politiker vorher hingefahren sind. Ich habe noch in Erinnerung, dass Merkel den Putin beschwichtigt hat und gesagt hat, weißt du, die Ukraine wird kein Partner der NATO, solange du oder ich hier noch Bundeskanzlerin oder du Präsident bist der Russischen Föderation und von Russland. Also vergiss es einfach, brauchst keine Angst da zu haben. Ja, jetzt sehen wir, das war gar nicht so verrückt. Der Gedanke, dass Russland dort einmarschieren wird. Sie haben es ja getan. Gehen wir 100 Jahre zurück. 1903 flogen die Brüder Wilbur und Orville Wright 37 Meter mit einem Flugzeug. Heutzutage wissen wir, dass man mit Flugzeugen mal eben über den Atlantik fliegen könnte. Damals war das ein so verrückter Gedanke, dass noch 7 Jahre später dieses riesige Schiff Titanic auf Kiel gelegt wurde. Also da wurde es erst gebaut, weil die Leute gesagt haben, mit den Flugzeugen kommen die doch niemals über den Atlantik oder sowas. Wenn wir darüber wollen, dann brauchen wir ordentliche Schiffe. Und als die Schiffe da gebaut wurden, waren die so teuer, dass der seine gesamte Flotte, die er bisher hatte, verschulden musste, um diese Riesenkreuzer da zu bauen, die sie da gebaut haben, weil sie gesagt haben, völlig verrückt. Dabei habe ich gehört, als die Titanic darüber fuhr, flog auch schon die ersten Luftschiffe darüber, und alle haben noch gedacht, wird niemals so sein. Wenn wir heute an den Himmel gucken und da ein Flugzeug sehen, da wird keiner mehr staunen und sagen, oh, ein Flugzeug fliegt hier. Na gut, vielleicht über den Harz, weil hier ein bisschen seltener geflogen wird, aber sobald du in der Nähe vom Flughafen in Hannover da bist oder noch München oder so, da ist das völlig... da beschwert man sich eher darüber, dass da so viele Flieger fliegen, als das nicht ist. Auch in meiner Jugend war es noch völlig normal, zum Telefonieren nach Hause nach Hause zu gehen zum Telefonieren oder eben in eine Telefonzelle. Ich weiß nicht, wer das noch weiß, diese kleinen Plastikkarten, die man dann irgendwann hatte, mit denen man dann bezahlen konnte beim Telefonieren. Hallo? Wer weiß denn noch, wo hier eine Telefonzelle steht? Genau, Heike hat noch eine in ihrer Hinterhand, aber ansonsten hat doch jeder mittlerweile ein Telefon. Und wer hätte vor 20 Jahren gesagt, Leute, wir werden irgendwann mal alle mit einem kleinen Computer in der Tasche rumrennen, mit dem wir uns sofort international verbinden können und über WhatsApp oder sowas sogar umsonst in die USA oder nach Afrika telefonieren, ohne dass es was kostet. Das hat damals ein Vermögen gekostet. Ich habe mal mit meinem Vater in China telefoniert. Er hat gesagt, das hat ihn fast seinen halben Monatslohn gekostet, weil wir da ein bisschen länger geredet haben. Und damals war das eben so teuer. Oder eine andere Frage, wer von euch hat einen Computer mit so einer Tastatur zu Hause oder in der Arbeit und benutzt diese Tastatur? Also die meisten trauen sich, glaube ich, nicht zu melden, weil eigentlich jeder hat die, oder? Wer hat denn keine von euch, frage ich mal so rum. Ein ganz paar gibt's, die keinen in die Richtung haben und keinen Zugriff haben, aber die meisten haben sowas. Als ich Schüler war, habe ich mal gesagt, diese Computer finde ich so faszinierend, ich besuche einen Maschinenschreibekurs. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin da mit hochrotem Kopf reingegangen, weil da sonst nur Mädels saßen, und es war so Anfang der Pubertät, da war es alles noch sehr gefährlich. dieses Terrain, in das ich mich da begeben habe. Aber den Maschinenschreibekurs, den haben damals nur Mädels gemacht, die gesagt haben, früher war es tatsächlich so, dass auch nur Mädels sowas gemacht haben, ich werde mal Sekretärin bei irgendeinem Chef und dafür muss ich halt Maschine schreiben lernen. Ich war der einzige Junge da, weil ich gesagt habe, Leute, dieser Computer, der wird mein Leben sicherlich sehr beeinflussen. Mach den Kurs, damit du Maschine schreiben kannst. Und war auch eine sehr gute Entscheidung, auch wenn das Setting damals völlig verrückt war. Meine Mitschüler haben gesagt, du bist verrückt, dass du da reingehst. Was willst denn du dort an der Stelle? Also die Dinge, Ideen scheinen erstmal verrückt, bis sie dann plötzlich zur Realität werden und heute jeder sagt, na ja, so ein bisschen eigentlich, ne, so dieses Zwei-Finger-Suchsystem benutzt ja kaum einer noch, weil die meisten mittlerweile sich so an die Tastatur gewöhnt haben, dass man automatisch darauf mehr oder minder schreibt, als dass man da lange umhermacht. Weil manche Dinge entwickeln sich und das, was damals verrückt war, ist dann plötzlich Realität geworden, erscheint im Laufe der Zeit ganz normal. In der Bibel gibt es ähnliche Geschichten, wo Leute aus ihrem Glauben heraus ganz verrückte Dinge tun. Da ist zum Beispiel der Abraham. Dem hat Gott gesagt, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, deines Vaters Haus in ein neues Land, das ich dir zeigen werde. Ist doch verrückt, sich einfach aufzumachen, ohne zu wissen, wohin man soll, ohne seine Großfamilie, seine Verwandtschaft damals. Seinen Vater sollte er auch zurücklassen, wobei er Letzteres nicht tat. Das können wir ja in Apostelgeschichte 7 nachlesen. Hey, das war die Zeit ohne Handy, da konnte man nicht mal eben einen Call nach Hause machen und sogar das Bild dabei sehen von den anderen, wie es ihnen geht. Und solche Dinge, die waren da wirklich getrennt. Was wir dann in 1. Mose 12 lesen, ist, dass er dann doch alleine unterwegs war und so in Kanaan angekommen ist. Ein verrückter Kerl, der alles hinter sich gelassen hat und mit seiner Familie einfach losgegangen ist. Und deshalb ist er dann auch später als Vater des Glaubens beschrieben. In Galater 3 oder in Hebräer 11 lesen wir darüber. Und durch seinen Glauben selber hat er dann großen Segen erlebt, wie ihn Gott auch immer wieder befreit hat und Gutes zukommen gelassen hat. Und das wirkt auch bis heute hin. Nur weil er sich aufgemacht hat und etwas völlig Verrücktes getan hat, aus seinem Glauben heraus. Oder ein anderer verrückter Glaubender. Da war es Trockenzeit und dieser Mann wohnte mitten im Lande und plötzlich sagt Gott zu ihm, hey, bau mal ein Schiff. In einem Ort, kann man sich so vorstellen wie Goslar oder so, wo nun nicht unbedingt ein Meer drumherum ist, wo man sagt, hier, ich habe ein Schiff, was Fußballfeld groß ist und will damit mal eben schwimmen. Wenn ich hier eins in meinem Garten, okay, in meinem Garten kann ich keins bauen, weil ich keinen Fußballfeld großen Garten habe, aber wenn ich jetzt auf dem Osterfeld da anfangen würde, ein Schiff zu bauen und das auch noch über Jahre, kann gut sein, dass er da Jahrzehnte lang gebaut hat, bis die Kinder groß wurden und dann auch mitgebaut haben und verheiratet waren und das alles. Die Leute sind da rumgegangen und haben gesagt, der spinnt, so ein Ding mitten auf dem Land zu bauen. Völlig verrückt, das Meer ist doch weit weg. Aber das sagten sie so lange, bis dann der große Regen einsetzte und es nicht mehr aufhörte zu regnen und das Land unterging. Erst galt er als verrückt und dann waren die anderen verrückt, die eben kein Schiff hatten und keine Möglichkeit dort hatten und von der Flut überrascht wurden. Das sind verrückte Dinge. Und das Interessante ist, dass unser Glaube auch manche verrückte Dinge auf den Weg bringt, bis sie eben dann zur Realität werden. Und mein Ziel heute ist es, ganz einfach, dir Mut zu machen, dich auf verrückte Dinge im Glauben einzulassen. Der Punkt ist ja, dass wir nicht mit irgendwelchen uralten Geschichten in einem uralten Buch zu tun haben, die wir lesen oder sogar im Kindergottesdienst mal gehört haben, sondern weil wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Und weil dieser Gott Realität ist und er uns manchmal in ganz radikale, verrückte Schritte hineinruft. Und das sind dann plötzlich Dinge, die wir nie zuvor getan haben und die sich auch sehr verrückt erstmal anhören. Und doch werden sie dann plötzlich zu einer Realität. Und nachher denken wir, ja, völlig klar, so sollte es kommen. So ist es dann auch gekommen, so soll es sein. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, dass Glaube eine Realität ist und nicht nur irgendeine Fantasie, dass da tatsächlich ein Gott handelt und dass wir mit ihm dann etwas erleben können. Glaube ist nicht nur so ein langweiliges, so jetzt musst du zum Gottesdienst gehen, so wie jeden Sonntag, der ist eh wie immer, sondern Glaube kann dadurch richtig spannend werden. Wenn Gott uns plötzlich einlädt, etwas ganz anderes, etwas ganz Neues eben zu tun. Leider hat dieses Spannende ein riesiges Problem. Und da kommt etwas dazu, was aus unserem Sicherheitsdenken stammt. Wenn so eine Anfrage an mich kommt, will ich am liebsten vorher schon wissen, wo die Reise hingeht. Für uns als Familie war Goslar so ein Glaubensschritt gewesen. Sollten wir da wirklich dahin? Vieles sprach dafür, dass es so sei. Auch ihr als Gemeinde habt ja dem auch dann zugestimmt, nach dem Hören auf Gottes Reden. Aber dann gab es so einen Moment, wo unsere Wohnung in Worms gekündigt war und wir noch nicht wussten, wo wir hier hinkommen. Und da lag ich dann eines Abends und dachte, ganz schön mutig, was machst du denn jetzt, wenn da nichts irgendwie sich auftut an Wohnungen? Ich weiß nicht, ob ihr noch die damalige Situation, ne? Wohnungsnot hat da auch schon geherrscht und es war nicht so einfach, irgendwo unterzukommen. Was wir da hatten, ich hatte auch noch eine Schulung dazwischen gehabt und wusste eben nicht, wo es hingeht. Aber ich habe dann gesagt, Gott, du weißt jetzt um unsere Situation und du weißt auch, dass ich einen großen Haushalt mit vielen Kindern habe, dass wir nicht einfach so irgendwo hingehen können, sondern eigentlich auch eine ordentliche Unterkunft da brauchen. Und gut, manchmal haben mich Leute aus der Gemeinde angerufen und haben gesagt, hey, ist gar nicht so einfach, hier eine Wohnung zu finden. Guck da mal. Und dann habe ich gesagt, naja, notfalls können wir auch in der Gemeinde übernachten. Mir kam das sehr sportlich vor, den anderen auch, aber es kam so aus dem Vertrauen heraus, irgendwie wird der Herr dann schon einen Weg eben schenken an der Stelle. Und so kam es dann ja auch, dass wir in der Altstadt in Goslar ein nettes Haus zu einem Preis kaufen konnten, den wir sonst für die Miete bezahlt hätten. Dankenswerterweise schenkte auch der Herr da gerade eine Niedrigzinsphase, sodass das mit der Finanzierung alles eine einfache Geschichte war. Es wäre einfacher gewesen, wenn wir schon vorher gewusst hätten, ja, da ist ein Haus und alles wird gut und sowas alles. Aber nee, so hat es der Herr leider nicht gemacht. Vielleicht ist es auch manchmal Gnade, wenn wir nicht genau wissen, wie das alles wird, was da auf uns zukommt, wenn wir uns auf einen Weg einlassen. Die Frage ist doch bei der Sache, kann ich mir eigentlich sicher sein, so zu 100%, dass das Gottes Stimme ist und nicht mein Verstand? Weiß ich denn, dass Gott wirklich nur hier gerade spricht? Wäre schön, wenn das so wie auf meinem Handy, ne, wenn da ein Anrufer kommt, dann ploppt meistens, wenn der im Telefonbuch drin steht, schon der Name auf. Ne, und wenn dann da so stände, hier redet Gott und ich gehe ran und sage, alles klar, Herr, jetzt habe ich deine Stimme gehört und wunderbar, so einfach ist es. Aber ehrlich, die Antwort ist nicht ganz so einfach. Nein, du kannst dir nie zu 100% sicher sein, dass es du Gottes Stimme richtig gehört hast. Ich zucke da immer zusammen, wenn mir Leute sagen, das habe ich von Gott gesagt, ja, gesagt bekommen. Ja, das kann gut sein, dass Gott dir das gesagt hat. Aber 100%ige Sicherheit ist an der Stelle eher eine Lüge. Wo ich mir sicher bin, ist, dass auch Abraham und Noah Bedenken hatten. Von Abraham wissen wir ja, dass er mehrfach daran zweifelt. Deutlich wird es an der Stelle, die wir nicht bei Mose, sondern in der Apostelgeschichte lesen, dass er ja extra seinen Vater noch vorher mitgenommen hat auf die erste Strecke und dann erst der Vater sterben musste, damit er dann wirklich in das verheißene Land einziehen konnte und so auf halber Strecke in Ur dann festgesteckt hatte, bis sein Vater starb. Nö, der Text kommt noch nicht. Bis sein Vater starb oder als er seine Frau als Schwester ausgab, da gab es auch so eine Phase, wo er Angst hatte, getötet zu werden, damit andere seine Witwe dann heiraten könnten, würden sie ihn töten. Und er hat sie deshalb als Schwester ausgegeben. Der einzige Weg, um zu wissen, ob es wirklich Gottes Reden ist, ist die Möglichkeit, es auszuprobieren. Glaube bedeutet, dass man sich mit Fragezeichen auf den Weg macht. Aber dabei eben zu wissen, ich bin nicht alleine unterwegs, sondern Gott trägt mich. Viele Menschen gehen keinen Schritt, weil sie eben gerne 100% haben möchten oder sehen wollen, dass alles gut wird. Die eben immer das Ergebnis kennen wollen. Leider erleben wir in der Bibel, dass Gott ein Gott ist, der mit Menschen unterwegs ist. Der also nicht nur am Ziel steht und sagt, so, hier kommst du an, sondern der einen Weg mit ihnen geht. In dem Sinne leider, weil es eben nicht diese hundertprozentige Sicherheit gibt, das ist das Ziel und da komme ich hin, sondern weil das auch bedeuten kann, es geht mal Schlangenlinien. Und das Schöne dabei ist, ich weiß in diesen Schlangenlinien, auch da ist Gott mit mir unterwegs. Ich persönlich bin ja eher einer, der die Beständigkeit mag und der mag, wenn er weiß, wo das Ziel ankommt und wo es hingeht. Aber bei Gott erlebe ich, dass alles voller Veränderung ist. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, als ich hier nach Goslar gekommen bin, haben wir ja gedacht, okay, wir machen so ein paar Gottesdienste mal irgendwann draußen in der Innenstadt, um Menschen zu erreichen. Und ansonsten ging es darum, dass welche Gruppen wir noch hier aufbauen wollen und sowas alles. Ja, Leute, das war 2019, 2020, ne? Jeder weiß, dass dann Corona gekommen ist und plötzlich alles völlig anders wurde und wir nicht nur ein-, zweimal im Jahr einen Gottesdienst draußen gemacht haben und das bei besonders gutem Wetter und wenn alle äußeren Einflüsse stimmten, sondern dass wir dann plötzlich jeden Sonntag draußen waren auf der Wiese, erst sogar direkt vor der Kaiserpfalz, dann auf der Wiese, die daneben ist, auf der anderen Seite und dort einen Gottesdienst nach dem anderen gefeiert haben. Und dann kam in dieser Corona-Zeit ja auch noch, dass einige Firmen ihren Sitz verlegt haben, dass Arbeitsstellen gewechselt wurden, dass, was weiß ich, bei einer Familie wurde die Wohnung gekündigt und sie sind dann nach Wolfenbüttel gezogen und solche Sachen. Und dadurch ist die Gemeinde irgendwie ganz schön zusammengeschrumpft, auch in der Zeit. Dass ich mit manchen schon in der Stadt geredet habe und gesagt habe, als wir so spazieren gegangen sind oder sowas, hey Leute, ja, wenn wir dann eben nur 10 Leute sind, dann stellen wir uns einfach auf den Marktplatz, feiern dort unseren Gottesdienst. Ralf spielt dann Gitarre und ich predige dann und so machen wir dann halt in kleiner Runde einen Gottesdienst. Und tatsächlich war es ja so, vor Corona war der Gottesdienstbesuch bei 30 bis 40 Leuten und es wurden eher weniger. Dann ich erinnere mich an einen Neujahrsgottesdienst, da haben wir im Kreis gesessen, weil am Anfang waren wir nur zu 5. Gut, als der Gottesdienst losging, waren wir dann wegen 15 Leute, die da ungefähr gesessen haben. Das war eine kleine Runde. Aber aktuell erleben wir, dass jedes Jahr rund 10 Leute mehr in den Gottesdienst kommen, während 2022 Gottesdienstbesucherzahlen zwischen 40 bis 60 normal waren. War es letztes Jahr zwischen 50 und 70 und dieses Jahr pegelt sich zwischen 60 und 80 ein. Also wir haben ungefähr jedes Jahr einen Zuwachs gerade von 10 Besuchern und der vorletzte Gottesdienst war übrigens der mit Abstand vollste Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob seit Menschen gedenken, aber unser Lego-Stadt-Abschlussgottesdienst hat über 150 oder um die 150 Besucher gehabt. Die Techniker konnten gar nicht die Leute hier im Saal zählen, deshalb sind wir bei den Zahlen so am Schwanken. Die haben hier, glaube 110 plus, haben sie gesagt, weil da haben sie dann irgendwo aufgehört und konnten nicht mehr die alle zählen, die dann sind. Anfang 2022 hatten wir noch, ne, wir machen einen kleinen Kreis in der Innenstadt und feiern so Gottesdienst. Bestimmt hat Gott da gelächelt, als wir so gedacht haben und gesagt, ihr Verrückten, ihr wisst gar nicht, was ich mit euch vorhabe und wie sich das ändern wird und wie das weitergeht. Gamaliel, ein Gesetzeslehrer im Rat der Juden in Jerusalem, hat dazu nämlich eine ganz treffende Aussage gemacht. Als Petrus und einige andere von Jesus gepredigt hatten, gefiel das den damaligen Pharisäern und Schriftgelehrten und den Oberen überhaupt nicht. Und sie sagten, das ist so verrückt, das kann doch nicht von Gott sein. Und dann erinnert Gamaliel sie daran, dass schon etliche Boten gesagt haben, sie seien Boten Gottes gewesen und gepredigt hätten. Aber dass die ja alle umgekommen seien. Und dann führt er fort, und das ist der Text, der jetzt kommt. Und jetzt sage ich euch, Lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen, denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Also wenn etwas von Menschen kommt, wenn das aus uns herauskommt, dann merken wir, dass wir da auch an Grenzen stoßen werden und dass das eben nicht das ist in die Richtung, die es gehen soll. Wenn es aber vom Herrn ist, wird es weiterlaufen. Übrigens, eine besonders spannende Frage hierbei ist, wenn es vom Herrn ist, wird es weiterlaufen, egal ob mit oder ob ohne euch. Und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr Teil des Werkes Gottes seid oder nicht. Ne, bei Jesus gab es das auch schon mal, wo es darum ging, ne, ob sie Jesus loben dürfen oder nicht. Und dann werden die Steine schreien, wenn ihr nicht ruft. Und dann stellt sich die Frage, auf welcher Seite wir sozusagen stehen und wo wir sind. Aber der Punkt ist doch, das hier ist die Aufforderung, Dinge einfach auszuprobieren im Hören auf Gott. Und wenn man dann losgeht zu merken, Mensch, da ist der Herr dahinter, das ist wirklich von Gott. Wer stehen bleibt und schon vorher sagt, ich weiß nicht, das kann auch nicht sein, der wird das nie in seinem Leben erleben können. Und kann es sein, dass du aus einer Situation kommst, wo du denkst, hey, ich bin losgegangen, ich habe doch was gewagt, ich habe es vielleicht sogar schon vorher von Geschwistern prüfen lassen und nun ist daraus immer noch nichts geworden. So eine Phase kann echt hart sein. Und nicht alles wird sich direkt in Wohlgemut auflösen. An einigen Stellen werden wir da auch viel zu knapsen haben. Gott gibt nicht immer so, dass alles nur eine Besserung ist. Hey, in Worms hatten wir ein Haus mit Schwimmbad gehabt und ich bin einige Zeit lang jeden Morgen dort schwimmen gegangen. Das war richtig toll und nun hat er es mir genommen hier, als ich hierher gekommen bin, an dieser Stelle. Aber der Punkt ist, sein Weg geht weiter. Sein Weg ging mit uns weiter. Und nun kommt noch ein ganz anderer Aspekt ins Spiel. Wenn ich über die Nachfolge mit Gott rede und wir mit Gott unterwegs sind, nämlich das Vertrauen. In Römer 8, Vers 28 lesen wir eine Bibelstelle, die es da in sich hat. Da schreibt ein Paulus, der ständig wegen seines Glaubens auch verfolgt wurde und auch festgenommen wird, und der im Grunde vor Augen hat, dass eine dieser Festnahmen ihn nachher nach Rom führen wird. Und auch dort weiß er nicht, was ihn erwartet in Rom. Und dann schreibt er einen Brief, witzigerweise an die Römer, und sagt dort in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Hey, ich kann dir nicht sagen, was dein Weg heute bedeutet. Ich kann dir auch nicht sagen, ob du morgen eine Erfüllung aller deiner Wünsche bekommst, ob du sogar je die Erfüllung aller deiner Wünsche bekommst. Aber was ich dir sagen kann, das ist die Tatsache, dass alles, was geschieht, alle Wege, die du gehst, Gott dabei ist und die Dinge zum Guten wirken werden. Vielleicht nicht immer so, dass es gleich offensichtlich ist. Aber doch so, dass du im Nachgang merken wirst, wo das Gute gewesen ist. Und deshalb möchte ich dich heute einfach einladen, wirklich verrückte Dinge im Glauben, verrückte Schritte im Glauben ruhig zu gehen. Bleib nicht stehen. Im Laufe der Zeit wirst du mehr und mehr merken, wie Gott dich daran führt und leitet. Wie Gott zu dir spricht, ganz persönlich. Und auch einen Weg dich führt. Und deshalb habe Mut, es auszuprobieren, denn er wird mit dich in dir gehen und dich an die Hand nehmen. Und das ist doch das Größte, nicht da am Ziel zu stehen, sondern mit ihm unterwegs zu sein. Probier es einfach aus. Amen.